Paulus, Gefangener Jesus Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Geliebten und unseren Mitarbeiter, an Appia, die geliebte Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und denke stets an dich in meinen Gebeten, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus Christus und allen Heiligen gegenüber hast, damit der Glaube, den wir miteinander haben, wirksam werde in Erkenntnis all des Guten, das ihr in Christus Jesus habt. Denn wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt wurden, Bruder. Darum, obwohl ich in Christus große Freimütigkeit habe, dir zu gebieten, was sich gehört, will ich doch um der Liebe willen nur bitten, so wie ich bin, als der alte Paulus, nun aber auch ein Gefangener für Jesus Christus. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich in meinen Fesseln gezeugt habe, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich habe ihn wieder zu dir zurückgesandt, du aber nimm ihn als mein eigenes Herz auf, denn ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt in den Fesseln des Evangeliums diene. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deshalb eine Zeit lang von dir getrennt worden, damit du ihn für immer zurückbekommst. Nun nicht mehr als Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, nimm ihn auf, wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so rechne es mir an. Ich, Paulus, habe es eigenhändig geschrieben, ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich auch selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Freude an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite auch eine Unterkunft für mich vor, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete geschenkt werde. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, was wir gehört haben, ist der Brief des Apostel Paulus, den er an Philemon geschrieben hat. Ja, vor der Auslegung will ich noch kurz beten und dann die Auslegung. Lieber Vater, das ist dein Brief nicht nur an den Philemon, das ist dein Brief auch an uns. Und er ist von dir. Und damit ist er gut. Nun, gib uns ein Herz, das hört. Gib uns ein Herz, das dir vertrauen will und dir folgen will. Dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Also Paulus wurde von der jüdischen Kirche verfolgt. Und der römische Stadtkommandant von Jerusalem musste ihn aus ihren Händen retten. Und weil er selbst da noch in Gefahr war, hat er ihn überstellt an den Statthalter in Caesarea Maritima, wo der Statthalter war. Der sollte über ihn entscheiden, aber der Statthalter konnte im Prinzip nicht über ihn entscheiden, da die Kirche immer noch versessen war, darauf war, ihn umzubringen. Also hat sich der Paulus als römischer Staatsbürger auf sein Recht berufen, vor den Kaiser gebracht zu werden und dort sein Gerichtsurteil zu empfangen. Der Statthalter ließ ihn nach Rom transportieren über Seeweg, sehr gefahrenvoll, und Paulus ist in Rom angekommen. Es ist ihm dass er kommen würde, ist den Christen bewusst geworden und sie sind ihm entgegengekommen. Er ist dann in Rom in Untersuchungshaft gesteckt worden, ständig bewacht, aber er konnte auch Besucher empfangen. Dann musste er warten auf das Gericht, wenn Kaiser Nero ihn vorlädt und das Urteil über ihn spricht. Und in dieser Wartezeit, da war er nicht untätig, er hat unter anderem diesen Brief geschrieben. Wie ich es kurz erwähnt habe, der Austausch der Gemeinden rund ums Mittelmeer, dieser Austausch war hervorragend. Die haben an den Herrn Jesus Christus geglaubt, waren damit Brüder und Schwestern, waren Geschwister. Und sie waren verbunden durch den gemeinsamen Glauben und haben auch ausgetauscht. Tja, also Paulus war bekannt. Und er hatte Besucher. Unter anderem ist ein Besucher da, den er eben genannt hat, als Gefangenen von Christus, der kam aus Kolossä. Und da war eine Gemeinde, und Kolossä ist in der Nähe von Pamukkale, diesem Touristen- und Heilbadzentrum. Und da war auch der Onesimus her. Dem Philemon ist der Onesimus entlaufen. Er war Sklave dort und er ist ihm weggelaufen und er hat es geschafft bis nach Rom. Und dort wurde er geschnappt. Und er ist jetzt offensichtlich auch im Gefängnis. Und dort ist er durch den Paulus zum Glauben gekommen. Und ja, jetzt schreibt eben der Paulus einen Brief. Heute gehen wir nur den Absender durch, den ersten Vers. Paulus, Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder. Ich habe drei Punkte dazu und ihr seht sie an der Wand. Erstens gefangen, zweitens Sklave, drittens Bruder. Das ist zu viel. Gefangen. Der Apostel bezeichnet sich selbst als Gefangener von Jesus Christus. Auch in Epheser 3,1 tut er das, und wobei dort ist Gefangener als Gebundener übersetzt. Es ist aber ein und dasselbe Wort. Und es ist seltsam, dass er sich als Gefangener von Christus bezeichnet, denn eigentlich war er gefangen in Rom. Aber er meint tatsächlich Gefangener von Christus. Und er nennt den Epaphras, der aus Kolossä kam und die Gemeinde dort gegründet hat, eben auch Mitgefangener in Christus. Also, Paulus spielt hier nicht so sehr auf die Gefangenschaft in Rom an. Er weiß, dass er erstens früher Christen und damit Christus verfolgt hat, bis ihn der Herr Jesus geschnappt hat, ihn für sich gefangen genommen hat, damit er nicht mehr von der Sünde verhaftet bleibt, sondern er wurde damit Gefangener von Jesus Christus. Also von der Sünde gefangen sein, Mehr gibt's davon im nächsten Punkt, im übernächsten. Und Paulus weist hier auch, dass er wegen seines Dienstes für Christus gefangen wurde. Und sein Herr hat ihm schon beim Gefangenentransport, als das Schiff in extreme Seenot geraten ist, ihm zugesagt, dass er keine Angst haben soll, denn er wird vor dem Kaiser stehen. Das ist etwas, was zu seinem Dienst dazugehört. Das Evangelium soll alle Schichten erreichen. Ja, und wenn er das so weiß und sich als Gefangener von Christus bezeichnet, dann weiß er auch, dass der Herr ihn niemals aufgeben wird. Er hat ihn und ja, er wird ihn nicht hergeben. Und jetzt kommt der ins Spiel. Das ist Barney, Nachbarshund, ein Pitbull-Mischling und er ist ein furchtbar lieber Kerl. Allerdings ist er ein Kampfhund. Und wenn er etwas hat, dann gibt er das nicht her. Also ich habe ihm da einen Knochen gegeben und dann noch verschiedene andere Sachen und ich konnte nichts davon entwenden. Er schnappt, er schnappt, er schnappt. Er gibt nichts her. Er ist lieb, aber er gibt einfach nichts her. Ja, okay. Der Herr Jesus gibt auch nichts her. Ich will ihn nicht mit dem Barney vergleichen. Barney, das ist die Abkürzung von Barnabas. Und Barnabas ist ein Missionar an der Seite von Paulus und heißt Sohn des Trostes. Der Hund ist kein Sohn des Trostes. Das ist ein Schnapper. Der Herr Jesus hat den Paulus geschnappt und er tut das an für sich mit allen Christen so. Er schnappt sie. Er reißt sie aus der Sünde heraus und nimmt sie für sich gefangen. Sie sind dann sein Besitz und er gibt sie nicht her. Er löst sie von ihrer Sünde, dass die Sünde sie nicht mehr treibt. Und es ist egal, wie man ist und wenn man sich zusammenreißt und was für ein gutes Leben man führt. Wir haben die letzten 8 Wochen im Prinzip die Predigten von Professor Körter gehört und er sagte, dass wir als Sünder geboren sind und wir sündigen automatisch. Ob wir es wollen oder nicht. Und da muss der Herr Jesus einen herausreißen, erlösen von der Sünde. Und er hat das so getan, dass er unsere Sünden, die sozusagen wie ein schwerer Rucksack sind, der immer schwerer wird, sich selbst aufgebürdet hat. Und dieser Rucksack, dieser gewaltige Rucksack mit allen Sünden, der hat ihn von Gott getrennt, ihn in Gottes Gericht gebracht. Und ihn, nicht uns, ins Gericht. Sie haben ihn in den Tod und die Hölle gebracht. Da er aber persönlich unschuldig war und nur für die Sünden oder Schulden, der sein Leben gegeben hat, konnten Tod und Hölle ihn nicht festhalten. Er wurde von dem Vater im Himmel auferweckt, zum Herrn gemacht, der Sünde aus der verdienten Hölle in seine Gemeinde holt. Und die Gemeinde, das ist sein Leib, wie ich vorhin erklärt habe, und das ist schon Verbindung mit ihm, die nicht gelöst werden kann. Fest verbunden, ist schon ein Stück des Himmels. Ja, und das alles, was er da getan hat und was er jetzt tut, und das ist Evangelium. Nicht nur das, was er getan hat, ist Evangelium, sondern das, was er jetzt tut. Das gehört zum Evangelium dazu. Er gibt seinen teuer erkauften Besitz alle Freiheit zum Guten. Er nimmt aber unseren inneren Schweinehund tatsächlich gefangen. Und was sehr wichtig ist, wir wollen sein sein. Wollen seine Sklaven sein, wollen Gott und seinen Kindern dienen. Es gibt nichts Besseres, auch wenn es manchmal mühsam ist und der innere Schweinehund gierig schnappt und knurrt. Es gibt nichts Besseres. In seiner Hand, mit ihm verbunden, sein. Also der Paulus ist ein Gefangener und ein Sklave von Jesus Christus. Ist im Gefängnis, Prozess droht, Wärter sind da und Christen beobachten ihn. Er hat kaum Ruhe, kündigt aber dem Philemon schon in seinem Brief seine Ankunft an, weil er weiß, dass sie für ihn beten. Also das ist nicht, er ist nicht verzagt. Als Christ bin ich auch ein Sklave Jesu. Und das ist der zweite Punkt. Was sein ist, ist auch mein. Und das ist schon gut. Also er gibt mir 100% seiner Gerechtigkeit, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit, der Gotteskindschaft. 100% Gotteskind. Und er gibt mir mehr als genug für den Geist, für die Seele und für den Leib. Und dazu noch Schutz, Führung und letztendlich ein himmlisches Erbe. Und ich gebe ihm als Sklave meine Sünde, mein unlauteres Wesen, das kriegt er von mir dafür. Ja, all das Miese kann er von mir haben. Luther bezeichnete das sozusagen als guter Tausch, also guter Tausch für uns, für ihn nicht. Ja, dann mein Leben, meine Pläne, soll ich nach ihm ausrichten, bin ja sein Sklave, er hat mich ja erkauft. Meine Dienste für ihn sollen a. meiner himmlischen Familie, b. meiner natürlichen Familie, c. meinem Arbeitgeber, d. der Gesellschaft zugutekommen. Und in all dem habe ich Freiheit zum Guten. Also in Österreich sagt man Servus, in Bayern auch, natürlich auch. Ernst gemeint? Dieses Servus, das kommt sehr häufig in der Bibel vor. Das heißt schlichtweg Sklave. Wenn ich Servus sage, dann sage ich damit, ich bin dein Sklave. Ernst gemeint? Nein, so im Gruß wirklich nicht ernst gemeint. Ich schließe den zweiten Punkt mit dem, Christsein ist sein Sein. Und es zeigt sich, wie er uns dient und wie wir ihm dienen. Ich komme zum dritten Punkt, dem Bruder. Paulus, Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder. Also Timotheus war bei Paulus im Gefängnis. Das heißt, er war nicht Gefangener, sondern er hat ihn ständig besucht. Er war sein Sekretär, hat geschrieben, was er diktiert hat, war Vermittler und ist dann später auch zum Boten oder zum Apostel geworden und zum Bischof, zum Beispiel in Kreta. Ja, Timotheus hat mit ihm geschrieben. Er steht mit ihm als Absender da. Und Vers 19 gibt eine Ausnahme. Da schreibt der Paulus, dass er dem die Schulden des Onesimus, wenn er welche hat bei Philemon, dass er sie bezahlt, persönlich bezahlt. Und das schreibt er dann auch persönlich hin. Mit seiner eigenen Hand und eigenen Feder. Er bestätigt durch eigene Unterschrift im Prinzip, ich tue das, du kannst mich ernst nehmen, ich zahle seine Schulden. Der Timotheus ist als Kind durch Paulus bei der ersten Missionsreise zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Das heißt, Paulus hat ihn durchs Evangelium gezeugt. Also es ist jetzt hat ihn gezeugt. Im zweiten Brief an den Timotheus nennt er ihn nicht Bruder, sondern mein geliebter Sohn. Er hat ihn gezeugt, er hat ihn zum Glauben geführt, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ja, das mit dem Zeugen, dass er Vater ist, das schreibt er auch den Korinthern. Er sagt ihnen, dass sie nicht viele Väter hätten. Er habe sie durchs Evangelium gezeugt. Und den Kelten schreibt er in Galater 4,19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist sein Leid auch da, seine Sorge. Also, wer einen durch Gottes Wort dazu bringt, sich dem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen, ist an für sich geistlich Vater oder Mutter. Ich wurde in Jordanien als Vater angesprochen von einer Christin, die dort war. Sie nannte mich also nicht Pfarrer, sondern Vater. Ich habe sie nicht zum Glauben geführt. Das ist so. Wenn jemand jemanden zum Glauben führt, dann ist der Vater. So wie Paulus das mit dem Timotheus und den Korinthern getan hat. Dann ist es. Dieser Vater, so wie wir es sehen, nützt seine Autorität nicht aus. Der Jesus sagt ja auch, wir sollen niemanden unseren Vater nennen auf Erden. Es gibt nur einen Vater im Himmel. Und das ist gemeint, dass er die Autorität, also dass der Vater hier, auch der irdische Vater, keine Autorität über seine Kinder ausübt, ihn nichts befiehlt. Und das sehen wir in diesem Brief tatsächlich. Er hätte zwar theoretisch etwas zu befehlen, aber tut's nicht. Er bittet. Also Paulus nimmt den Timotheus, der durch ihn zum Glauben gekommen ist, dann auf die zweite Missionsreise mit und Timotheus lernt von ihm alles. Er wird ein Jünger, er wächst zum Bruder heran, im Glauben und auch in den Taten. Er setzt um, was er von Paulus gehört hat. Und so wird dann auch sein Name endlich wahr. Timotheus heißt übersetzt, Ehre Gott. Das tut er. Also heutzutage ist es mit den Glaubensvätern etwas schwierig. Es gibt so viele Namenschristen und ja, die gibt's einfach. Aber auch bei echten Christen ist es schwierig zu wissen, wer denn mein Glaubensvater oder meine Glaubensmutter ist. Denn man wird von mehreren Personen, meist von mehreren Personen zum Glauben angestoßen, bis man dann endlich durchbricht und den Herrn Jesus Christus begreift und ergreift. Also ich zum Beispiel weiß nicht genau, wer mein Glaubensvater ist. Ja, meine Frau sagte damals, als sie noch nicht meine Frau war, lies in der Bibel. Und da ich etwas von ihr wollte, habe ich in der Bibel gelesen. Und ich habe nicht viel verstanden. Ich habe das Johannesevangelium gelesen und nicht viel verstanden. Nur so viel, ja, wenn das stimmt, und dann ist dieser Jesus der, den ich brauche. Gut, sie hat mich natürlich noch in verschiedene Kirchen geschleppt und wie gesagt, ich habe sie geliebt und bin dann halt mitgegangen. Unwillig. Sie hat mich mitgeschleppt. Dann in der letzten Kirche, in die sie mich geschleppt hat, da war ein deutscher Pfarrer da und er hat eine Predigt gehalten oder ein Referat und da hat er aufgezeigt, wer denn ein Christ ist und was man dazu tun muss. Und da kommt dieser Mann dann durch all die Leute auf mich zu, baut sich vor mir auf und fragt, und, wo stehen Sie? Ich hatte davor schon einen Prediger, der hat mich bekehren wollen, hat mir Hände aufgelegt, ich habe die Hände abgewehrt und der hat das anders gemacht. Und, wo stehen Sie, hat er gefragt. Und ich sag, ja, etwas vor der Tür, denke ich. Und er strahlt mich an und sagt, gut, dann werde ich für Sie beten. Und weg war. Hätte er mich bekehrt, wäre ich weg gewesen. Aber so habe ich dann in der Nacht darauf dem Herrn Jesus gesagt, ich habe mich niedergekniet bei unserem Bett und ihm gesagt, komm in mein Leben und mach etwas daraus, ich schaff das nicht. Nimm mir weg meine Sünde. Und führe mich. Und dann habe ich plötzlich gar nichts gespürt. Also es war einfach nichts. Aber es hat sich doch etwas geändert. Ich wurde ein Schüler und ein Bruder und das hauptsächlich durch die Verkündigung des Pfarrers Hans-Peter Nufer, in dessen Kirche wir dann gegangen sind. Also ja, es ist nicht so einfach zu sagen, wer dann tatsächlich mein Glaubensvater war. Meine Frau vielleicht? Ja. Ich denke, es war Gottes Wort. Es war der Vater im Himmel, denn Gottes Wort ist laut 1. Petrus 1, 23 das, was einen zu Gottes Kind gebärt. Und 4 Verse weiter dann einen auch zum Wachsen bringt. Geistliche Väter und Mütter und Geschwister sind da, wo Jesu Gemeinde ist, wo Gottes Geist und Gottes Wort Menschen zu guten Geschwistern in Gottes Familie erzieht. Da sind sie daheim. Also das ist im Brief an Philemon zu sehen. Das sind Geschwister, die für den Paulus beten. Ja, und das ist etwas, was auch bei uns sein soll, zu sehen sein soll. Denn das Beten füreinander, das ist Christenpflicht. Das sich gegenseitig helfen ist Christenpflicht. Auch das mit sich gegenseitig zu erquicken, wie der Paulus schreibt, das ist unsere Aufgabe. Da ist die geistliche Familie. Und sie haben Gemeinschaft bis in den Himmel hinein. Ich komme zum Schluss. Also wenn ich einen Brief bekomme, schaue ich zuerst auf den Absender. Wenn der Brief von der BH kommt, bin ich beunruhigt. Der Brief an Philemon ist Gottes Wort. Eigentlicher Absender hinter Paulus und Timotheus ist der Herr Jesus Christus. Und ja, er kann uns auch beunruhigen. Gottes Wort ist tatsächlich für Sünder recht beunruhigend. Es ist nicht nur ja, alles schönreden und alles gutreden und kommen eh alle in den Himmel. Es ist klare Sache. Und die Hölle ist auch da. Und ist auch Gericht da. Ja, Gottes Wort kann einen durchaus beunruhigen. Und das ist gut so. Aber wenn der Herr Jesus Christus geschnappt hat, den nimmt er zum Guten gefangen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn auch wenn es bei uns vielleicht jetzt äußerlich nicht so aussieht, dass alles gut ist und dass wir große Hoffnung haben, er hat einen geschnappt. Und damit wird es gut. Denn er ist gut und er macht's gut mit den Seinen. Amen.